Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albart.
Atemnot. Darunter leiden Corona-Kranke, aber eine untergründige Atemlosigkeit kennzeichnet vielleicht auch den gesellschaftlichen Zustand nach der ersten Welle, kurz bevor eine mögliche zweite ansteht oder schon begonnen hat. Welches sind die Lehren und Konsequenzen aus der Corona-Krise? Das wollen wir heute Vormittag in unserem politischen Buchmagazin herausfinden, mit Gesprächen und Büchern zu diesem Thema. Herzlich willkommen. Corona, Geschichte eines angekündigten Sterbens, so lautet der Titel eines Buches, das in viele verschiedene Länder führt und in dem 18 Reporter, Journalisten und Wissenschaftler die Geschehnisse der letzten Monate erzählen. Über die Ereignisse und ihre Folgen möchte ich diskutieren mit einem der beiden Herausgeber des Bandes, mit Kurt Schnibben. Kurt Schnibben ist selbst Reporter, war viele Jahre lang in leitender Funktion beim Spiegel und er ist jetzt in der Lesart zu Gast. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Warum hielten Sie es für notwendig, Herr Schnibben, diese Chronik überhaupt gemeinsam mit den Kollegen zu verfassen? Eigentlich konnte man doch alles schon in den Zeitungen lesen.
Ja, wir haben auch keine Chronik geschrieben, sondern wir haben uns quasi in das Virus versetzt. Also wir haben gesagt, uns bedroht ein Virus, das aus dem Tierreich kommt. Und für uns war so das Leitmotto, das Zitat von dem Nobelpreisträger Joshua Lederberg: Viren sind unsere einzigen Rivalen um die Herrschaft auf diesem Planeten. So, und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann entwickelt sich daraus eine besondere Dramaturgie. Das heißt, wir haben die Welt betrachtet aus der Sicht des Virus und haben geguckt, wo macht der Mensch diesem Virus das zu einfach und wo handelt er richtig? Und darum ist das ganze Buch viel mehr als eine Chronologie, sondern eigentlich ein Leitfaden. Wie muss man mit diesem Virus umgehen und wie muss man auch in Zukunft sich darauf einstellen, dass wir immer wieder von Pandemien heimgesucht werden?
Im Rückblick, waren es richtige, kluge Entscheidungen, die gefällt wurden in Deutschland? Oder gibt es auch Punkte, an denen Sie festgestellt haben im Nachhinein, das war komplett verkehrt?
Ja, ich glaube, die Leistung des Buches ist die Recherche. Also genau zu gucken, wie Sie zu Recht auch fragen, was ist denn hier eigentlich schiefgelaufen und was kann man daraus lernen für jetzt die Fortsetzung dieser Pandemie, aber auch für zukünftige Pandemien. Und da sind wir in der Tat auf sehr viele Dinge gestoßen. Wir sind darauf gestoßen, dass eigentlich seit SARS, also 2002, 2003, der Menschheit klar sein musste, das nächste Virus wird kommen. Wie stellen wir uns darauf ein? Und da haben sich einige Länder gut darauf eingestellt und die Bundesrepublik leider nicht sehr gut. Es gibt hier zwar Pandemiepläne, aber es gibt auch gleichzeitig Gesundheitsämter, die in den letzten 15 Jahren dramatisch zusammengespart wurden. Und Gesundheitsämter, das merken wir jetzt, sind die eigentlichen Zentralstellen, um Infektionsketten verfolgen zu können. Und darum war, als das Virus hier rüberkam, im Januar, Februar, war die Bundesrepublik gerade auf der Ebene der Gesundheitsämter sehr schlecht darauf vorbereitet, zum einen. Und zum anderen gab es auch in der Bundesregierung eine fahrlässige Haltung dem Virus gegenüber. Ich kann mich erinnern an diese Äußerungen von Gesundheitsminister Spahn. Ja, das ist nicht schlimmer als eine Grippe. Also diese Illusion, es wird schon nicht so schlimm werden und das wird sich vor allen Dingen in Asien abspielen. Dritter Fehler, diese ganze Maskenkomödie. Also so zu tun, als könnten Masken nicht helfen. Und heute wissen wir, das wurde gemacht, weil man keine Masken hatte. Also man hatte zwar Pandemiepläne, in denen von Masken die Rede ist, aber es waren einfach in Deutschland zu wenig Masken und darum hat man den Leuten erzählt, Masken bringen nichts. Und das wiederum führt heute dazu, dass viele Leute das immer noch glauben und sagen, Masken bringt nichts. Und so könnte ich jetzt noch zwei, drei andere Dinge aufzählen, die hier schiefgelaufen sind. Ich will mich nur auf eine noch beschränken. Wir haben das hier eigentlich ganz gut in den Griff bekommen, in dem Zusammenwirken zwischen Bundesregierung und den Deutschen. Die haben sich sehr klug verhalten. Und dann haben wir gedacht, na ja, gut, jetzt ist das ja im Griff und sind wir ähnlich blauäugig. Nun in diese zweite Welle ist es noch nicht ganz, aber kann es werden, hineingestolpert, nämlich nicht drüber nachzudenken. Wenn jetzt Millionen von Deutschen in Länder fahren, um Urlaub zu machen, dann werden sie jedenfalls einige von ihnen, das Virus mitbringen. Und darauf haben wir uns überhaupt nicht eingestellt. Und eingestellt haben wir uns auch nicht darauf, dass ja die Schulen wieder losgehen. Also da sieht man ähnliche Fehlleistungen in der Überlegung, wie lebe ich mit diesem Virus. Sondern hier herrscht immer noch so die Haltung, ja, irgendwie wird es schon werden.
Schweden kommt nur sehr knapp vor. Das wäre ja auch eine spezielle Art der Politik und der Virologie, auf diese Herausforderung zu reagieren. Nun könnten Ihnen ja Gegner vorhalten, Herr Schnibben, dass in Ihrem Band doch eher auch der Lockdown insgesamt absolut gerechtfertigt wird. Was würden Sie denen erwidern?
Ja, denen würde ich sagen, ja, der Lockdown wird gewürdigt im Sinne einer richtigen Maßnahme, wenn sich das Virus mal in dem Maße ausgebreitet hat, wie wir es dann in Deutschland erlebt haben, dann bleibt einem nichts anderes mehr übrig. Zumal, wenn man dann eben, ich hatte es schon erwähnt, Gesundheitsämter hatte oder hat, die nicht in der Lage waren, die Infektionsketten tatsächlich gut zu verfolgen. Also wir waren ja schon mit Heinsberg dann überfordert nach dem Karneval. Schweden ist einen Weg gegangen, weniger Lockdown zu machen. Sie haben auch Dinge runtergefahren. Sie haben das bezahlt mit sehr hohen Todeszahlen, also eine wesentlich höhere Todesrate als wir in Deutschland. Ich finde es nicht dramatisch, wenn Länder versuchen, eigene Wege zu gehen. Ich finde es dramatisch, wenn die Bevölkerung dann dafür mit dem Tode bezahlen muss.
Wie steht es denn um die Rolle der Wissenschaft? Wird die Wissenschaft in Zukunft mehr Gewicht haben?
Ich hoffe. Also Christian Drosten, den man jetzt hervorheben muss als ein Virologe, der ganz früh erkannt hat, solange es keinen Impfstoff gibt, ist der beste Impfstoff gegen das Virus Wissen. Und sein Einsatz ist ja nicht hoch genug zu loben. Also sich monatelang, jeden Tag Fragen zu stellen und dadurch Wissen zu verbreiten, ist genau das Richtige in einer Situation, wo man einer Pandemie gegenübersteht. Weil in einer Pandemie verändert sich ja das Verhältnis zwischen Regierten und Regierenden. Das heißt, die Regierenden können mit ihren Maßnahmen nur Erfolg haben, wenn sich eine möglichst große Zahl von Regierten entsprechend verhalten. Wir haben jetzt ja das Problem, dass die Zahl derjenigen zunimmt, die sich nicht mehr entsprechend verhalten. Und schon steigen die Zahlen wieder an. Das heißt, eine Demokratie in Zeiten der Pandemie funktioniert nur, wenn sich die Regierten eigentlich verhalten wie Machthaber in der Masse. Sie entscheiden durch ihr Verhalten darüber, ob Maßnahmen Erfolg haben. Aber auch, wenn die Regierenden die Regierten nicht behandeln wie Untertanen, sondern sie betrachten als Individuen, als kluge Menschen, die man vor allen Dingen mit Informationen versorgen muss, damit sie sich entsprechend verhalten. Und da würde ich sagen, hat diese Bundesregierung einen enormen Nachholbedarf. Sie erklärt immer noch viel zu wenig, was der Sinn ist von bestimmten Maßnahmen. Und es reicht nicht, wenn Frau Merkel in einem halben Jahr das dreimal macht. Bundesminister Spahn müsste eigentlich so aktiv sein wie Christian Drosten im Erklären von Politik.
Ihr letztes Kapitel, Kotschnippen, heißt die brasilianische Phase. Da beschreiben Sie auch diesen Kippmoment, den Sie gerade schon angedeutet haben, was die Zustimmung angeht. Was kommt da genau ins Spiel bei den Bürgern?
Ja, also mir gefällt auch die Diskussion über die Opposition gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland nicht. Da greifen viele Medien und viele Leute in den sozialen Medien zu kurz. Sich darüber aufzuregen, dass in Berlin 20.000 Leute ohne Maske rumlaufen, ist das eine. Aber in Wahrheit haben wir ja inzwischen einen viel breiteren Widerstand gegen die Corona-Politik. Da kommen eben nicht nur Rechte und Verschwörungstheoretiker zu Wort, sondern wir haben eine Art Virusprekariat. Also Leute, die existenziell bedroht sind durch die Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat. Ich halte die Maßnahmen für richtig. Aber man muss ernst nehmen, dass so eine Pandemie eben nicht nur eine medizinische Seite hat, sondern dass diese Pandemie auch eine sehr wichtige soziale Seite hat. Und da finde ich auch, dass man sich stärker mit den Ängsten und Nöten der Leute beschäftigen muss, die möglicherweise nicht medizinisch bedroht sind durch das Virus, aber sozial und ökonomisch. Und Wenn man das nicht macht, dann nimmt man in Kauf, dass da eine komische Menge entsteht von Corona-Gegnern, die aber ganz unterschiedliche Motive haben. Also die einen weltanschaulich, die anderen populistisch, die anderen aber existenziell ökonomisch. Und da muss man entsprechend auch diese Gruppen in der Art und Weise, wie man sich mit diesem Widerstand auseinandersetzt, muss man differenzieren.
Aber diese Gruppe kommt bei Ihnen im Buch ja auch nicht richtig vor.
Nee, weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht, das sind keine Hellseher, darum sitzen wir auch jetzt gerade an der Aktualisierung. Also es wird bald das Buch aktualisiert erscheinen mit einem 5. Kapitel, wo es genau darum geht. Wie bekommen wir ein Leben in der Pandemie hin? Mir wird viel zu viel darüber geschrieben und geredet, wie leben wir nach Corona? Und ich finde viel wichtiger, wie leben wir mit dem Virus? Und da, glaube ich, müssen wir viele Dinge anders machen, als wir das in den letzten 3-4 Monaten gemacht haben.
Vielen Dank, Kurt Schnibben. Kurt Schnibben war in der Lesart zu Gast. Gemeinsam mit David Schraven ist er der Herausgeber des Buches Corona – Geschichte eines angekündigten Sterbens. Erschienen bei DTV, 368 Seiten für 18,90 €.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In unserem Sachbuchmagazin steht heute Corona im Mittelpunkt, beziehungsweise die Folgen der Pandemie. Und ein Buch verkauft sich gerade sehr, sehr gut. Es steht auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste in der Kategorie Sachbuch. Corona – Fehlalarm, so der Titel mit einem Fragezeichen. Und geschrieben haben das Buch Carina Reis und Sucharit Bhakti. Christian Raphansel hat sich diesen Bestseller angesehen. Wie lautet denn die zentrale These?
Die These lautet, Corona sei viel harmloser als alle behaupten, zumindest die Politik und die Medien. Die Beschränkungen seien falsch gewesen und überzogen. Wer Kritik äußere, werde gezielt diffamiert und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die als politische Entscheidungsgrundlage gedient haben, die seien höchst ungesichert.
Also eine Generalabrechnung. Nun ist es aber ja ganz normal, dass politische Entscheidungen aufgrund von ungesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen getroffen wurden in diesem Fall. Und diese Kritik stimmt ja auch.
Klar, es ist ja zum Beispiel häufig unklar, ob jemand an Corona oder an Vorerkrankungen gestorben ist. Deshalb lautet ja auch die Standardformulierung mit Corona gestorben. Und natürlich gibt es in einer sich täglich weiterentwickelnden Pandemie viele solcher Unsicherheitsfaktoren. Bhakti und Reis scheinen jetzt aber der Meinung zu sein, dass solange diese Unsicherheiten nicht komplett ausgeräumt sind, solange dürfe man keine Schlüsse ziehen und keine Maßnahmen ergreifen. Finde ich ein schwieriges Argument, weil bei einem wissenschaftlichen Paper kann man so natürlich argumentieren, erst muss alles sicher sein, bevor man das Paper rausgibt und wenn es ein Jahr dauert. Wenn aber wie im März zum Beispiel in Italien die Menschen sterben, dann kann Politik ja schlecht sagen, wir geben jetzt erstmal eine Langzeituntersuchung in Auftrag. Ich finde da ganz passend, was das Portal Telepolis zu solchen Argumenten schreibt. Die schreiben nämlich, dann müsste man sich auch fragen, warum denn die Feuerwehr noch ausrückt in Deutschland, so ganz ohne Datenbasis. Weiß man denn genau, ob das Gebäude überhaupt brennbar ist, ob der Rauch wirklich so giftig ist, ob da überhaupt Menschen drin sind, vielleicht sogar welche unter 80. Und ich muss sagen, in der Logik des Buches müsste ich noch ergänzen, weiß man denn, ob die Menschen in dem Haus nicht vielleicht schon Vorerkrankungen haben? Das wirkt ziemlich zynisch. Ich weiß gar nicht, ob Bhakti und Reis das wirklich so zynisch meinen. Das ist nämlich das Problem an dem Buch. An vielen Stellen beim Lesen bleibt eigentlich offen, wie genau ihre Position lautet, außer dass sie dagegen sind. Das prägende Stilmittel in diesem Buch, das ist nämlich Geraune, das sind rhetorische Fragen, das sind Unterstellungen und das sind Andeutungen.
Also so ein stilistisches Donnergrollen die ganze Zeit. Haben Sie ein Beispiel für diese Methode?
Ich nenne mal 3 Kapitel. 1, was hat unsere Regierung richtig gemacht? Nächstes Kapitel, was hat unsere Regierung falsch gemacht? Und 3. Kapitel, was hätte unsere Regierung tun sollen? Und das 1. Kapitel, was hat die Regierung richtig gemacht, das besteht allen Ernstes einfach nur aus einem Fragezeichen. Das Kapitel, was hat unsere Regierung falsch gemacht, da ist dann eine kleine Liste mit unter anderem so pauschalen Dingen wie immenses Leid verursacht. Und das Kapitel, was hätte unsere Regierung tun sollen, da wird dann einfach nur der Amtseid zitiert. Also da ersetzt wirklich Polemik die Argumente. Wenn das Buch dann doch mal konkreter wird, wie zum Beispiel bei den massiven wirtschaftlichen Folgen, bei den sozialen Kosten und auch bei den riesigen Problemen an den Schulen, das sind ja alles Themen, die hoch und runter berichtet worden sind und werden. Und trotzdem behaupten die Autoren, Kritik würde unterdrückt und sie gerieren sich so als Opfer von Zensur. Also wirklich ernsthaft, Zensur steht da drin.
Aber das Buch ist ja überhaupt nicht verboten und es steht auch noch auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste in der Kategorie Sachbuch.
Ja, aber das passt natürlich nicht ins Selbstbild. Als unangepasste Autoren, die sich trauen zu sagen, was angeblich niemand wissen soll. Das ist auch deswegen doppelt absurd, weil sie ja reihenweise etablierte Medien als Beleg für ihre Kritik anführen. Also das muss man sich mal geben. Die zitieren kritische Stimmen, die sie in Interviews zum Beispiel im Deutschlandfunk gehört haben und behaupten im selben Buch, Kritik würde im Öffentlich-Rechtlichen unterdrückt und in der Presse auch. Das ist einfach zu blöd.
Warum hat sich denn aber das Buch trotz dieser Widersprüche so wahnsinnig gut verkauft und tut es auch noch?
Ich glaube, zwei Gründe. Erstmal, dieses ganze Graune, das bietet einfach eine ideale Projektionsfläche. Also die Möglichkeit, die eigene Meinung in dem Buch wiederzufinden, selbst wenn sie eigentlich gar nicht wirklich drinsteht. Und zweitens, es ist halt einfach eine sehr, sehr steile These und steile Thesen verkaufen sich natürlich gut. Alle anderen irren sich und wir schreiben jetzt mal die Fakten. Leider liefert dieses Buch dann halt weniger die Fakten, die es verspricht, sondern vor allem Polemik.
Danke sehr, Christian Raphansel, für diese Einschätzung. Corona-Fehlalarm, Zahlen, Daten und Hintergründe von Carina Reis und Sucharit Bhakti. 160 Seiten für 15 Euro im Goldeck Verlag. Ich habe von dem Goldeck Verlag noch nie etwas gehört.
Da gibt es auch Bücher wie Die Magie des Apfelkuchens und Die heilende Kraft der Katzen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Folgen der Corona-Krise beschäftigen uns heute in der Lesart. Der Präsident des IFO-Instituts, Clemens Fuest, befasst sich mit den ökonomischen Konsequenzen. Wie wir unsere Wirtschaft retten, der Weg aus der Corona-Krise, so heißt sein neues Buch. Gelesen hat es Ursula Weidenfeld. Frau Weidenfeld, Clemens Fuest verspricht jetzt den Weg aus der Corona-Krise sehr vollmundig. Findet er ihn denn auch?
Nee, tut er nicht. Er behauptet es aber auch jenseits dieses Titels gar nicht, dass er den Weg findet, sondern er beschreitet und ich finde sehr aufrichtig und auch sehr ehrlich einen Weg mit vielen offenen Fragen und erörtert diese Fragen eher, also zunächst mal den Weg in die Corona-Krise. Da schreibt er eben, welche Maßnahmen die Bundesregierung ergriffen hat, wie die Infektionswellen verlaufen sind und was das ökonomisch bedeutet. Dann guckt er sich Konjunkturprogramme, Überbrückungshilfen an und schließlich kommt er zu den Wegen aus der Krise. Und man muss ganz ehrlich sagen, das ist der schwächste Teil des Buchs, weil man da eben tatsächlich keine Antworten hat. Aufrichtig als Wissenschaftler ist es dann zu sagen, wir haben noch keine Antworten. Man könnte sagen, der Titel ist dann eben ein bisschen überverkauft.
Das ist vielleicht auch ganz einfach Verlagskalkül. Dennoch klingt der Titel, ja auch der Anfang des Titels, wie wir unsere Wirtschaft retten, so ungeheuer pragmatisch nach einer Handlungsanweisung. Was diesen ersten Teil des Buches angeht, den Sie erwähnt haben, an wen richtet er sich denn eigentlich insgesamt?
Ja, also das löst er auch ein und ich finde, das ist ein Buch, was erstaunlich low-key geschrieben ist. Also man kann es lesen, auch wenn man keine Ahnung von Volkswirtschaft hat. Man kann es verstehen, auch wenn man nicht genau weiß, wie Konjunkturprogramme funktionieren oder welche Risiken eine Europäische Zentralbank im Moment auf sich zukommen sieht. Das ist der große, große Verdienst dieses Buches, dass man, wenn man sich dafür interessiert, wie Volkswirtschaften in Krisen geraten und wie man sich daraus wieder befreit und welche Instrumentarien eine Volkswirtschaft hat, um wieder rauszukommen, dass man da wahnsinnig viel lernt und es eben so lernt, dass man sich nicht permanent überfordert fühlt. Und wenn man sich halt eben anguckt, was die Leute im Augenblick für Ängste haben, ist es eigentlich das richtige Buch zur richtigen Zeit.
Sie erwähnten die Maßnahmen, die er noch einmal zusammenfasst. Bewertet er sie dann auch? Was hält er von diesen ganz unterschiedlichen Strategien?
Ja, er guckt sich dieses Paket an, was wir auf dem Tisch liegen haben, was beschlossen ist und ist eben sehr skeptisch, was das teuerste dieser Instrumente betrifft, nämlich die Mehrwertsteuersenkung und sagt, in der Regel kommt da kein großer konjunkturfördernder Impuls bei heraus. Auf der anderen Seite sieht er eben die steuerlichen Vergünstigungen für Investitionen bei Unternehmen sehr positiv. Er sieht auch die Transfers ganz positiv eben in Kurzarbeitergeld, in stabilisierende Maßnahmen für Unternehmen. Also da kann man im Grunde halt wirklich so jede einzelne Maßnahme nachschlagen und sehen, taugt es jetzt was aus der Perspektive eines Wirtschaftswissenschaftlers oder taugt es eher nichts?
Hat er denn auch Befürchtungen?
Ja, er sagt natürlich in vielen Punkten, das ist eine Wette, die wir da machen. Also er nennt es nicht Wette, aber zum Beispiel bei der Frage der Kreditfinanzierung von Unternehmen sagt er natürlich, klar, da werden viele Kredite ausfallen. Natürlich wird es Unternehmen geben, die in eine Insolvenz rutschen. Und man weiß eben nicht, ob das Instrument dann am Ende wirklich gut funktioniert oder nicht. Genauso, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, bei der Staatsverschuldung. Also Deutschland hat ja vor der Krise ungefähr 60% vom Bruttoinlandsprodukt als Schuldenstand gehabt. Genau das, was die Maastricht-Kriterien zum Euro-Vertrag ursprünglich mal vorgegeben haben. Das geht jetzt in diesem Jahr hoch auf 80%, über 80%. Und die Frage ist natürlich, kann man das abtragen? Und das betrifft andere Länder noch viel stärker als Deutschland. Und da sagt Fuß, es gibt eben drei Möglichkeiten. Entweder man erhöht die Steuern, sollte man tunlichst in einer Krise nicht tun, darüber kann man hinterher nachdenken. Oder man inflationiert diesen Schuldenstand. Da sagt er, gibt es erstens natürlich große Befürchtungen in der Bevölkerung, zweitens aber auch wenig Preisdruck im Moment. Also es wird wahrscheinlich nicht zu einer Inflationierung kommen. Und drittens gibt es die Möglichkeit, rauszuwachsen. Das ist das, was nach der Finanzkrise gelungen ist. Da ist man 10 Jahre Wachstum. Danach war der Schuldenstand bei unter 60%. Und da macht er eben aber auch große Fragezeichen und sagt, naja, das ist diesmal nicht so einfach wie vor 10 Jahren.
Sie erwähnten, Frau Weidenfeld, den großen Schuldenberg. Wirft Clemens Fuß denn auch einen Blick über den Tellerrand Deutschlands hinaus und kommt möglicherweise Italien vor? Das fällt einem ja dann gleich ein, ja, genau, angesichts der Schulden.
Vor allem wirft er einen Blick auf Italien und da ist er eben wirklich sehr skeptisch. Dass Italien hat schon vor der Corona-Krise einen Schuldenstand gehabt, der kaum zu bewältigen war und der eben auch nicht gut zu managen war, hat jetzt noch viel, viel mehr Schulden, bekommt ja jetzt Hilfe aus dem europäischen Paket, aber eben nicht so viel, dass man sagen könnte, es gibt keine Gefahr einer künftigen Euro-Krise. Italien ist die ganz große Baustelle der Europapolitiker der nächsten Jahre. Italien muss gelöst werden. Und zwar, das wird sich weder durch Wachstum noch durch Steuererhöhungen lösen, sondern das wird sich nur dann lösen, wenn es einerseits eine große Anstrengung in Italien gibt, aber eben auch, wenn sich die Europäische Union nochmal durchringt oder die Eurozone nochmal durchringt, zu helfen.
Gibt es irgendetwas, das für Sie als Wirtschaftswissenschaftlerin, Frau Weidenfeld, neu war in diesem Buch?
Nee, eigentlich nicht. Das ist, und ich meine, es ist ja erstaunlich, dass man ein Buch lobt, in dem eigentlich nichts Neues steht. Ich finde, was wirklich neu ist, ist eher die Art, wie er an das Thema herangeht. Früher hatte man ja so einen Ökonomen, die haben immer so Bücher geschrieben nach dem Motto, ich weiß alles besser, nur die Politik ist so doof. Das ist es nicht. Es ist eben so ein Für- und Wider-Buch, eins, das abwägt, das einem die Argumente und die Palette der Handlungsmöglichkeiten aufblättert, aber eben im besten Sinne unideologisch abwägt und fragt, was ist vernünftig, was ist nicht vernünftig. Und ich glaube, dass das eben tatsächlich so eine Haltung ist, die ganz offensichtlich Ökonomen jetzt von Naturwissenschaftlern oder von Virologen auch übernommen oder gelernt haben, die eben immer sehr offen sagen, was wissen wir nicht, was vermuten wir, was könnte sein. Und immer sagen, am Ende wird nur das zählen, was sich wissenschaftlich beweisen und untersuchen lässt. Ganz offensichtlich sind die deutschen Ökonomen, jetzt kommen sie auch so langsam aus ihrer Haltungsecke hin zu einer Ecke, die eher fragt, analysiert und bewertet auch. Aber das scheint mir für den Leser viel, viel angenehmer zu sein.
Also eine Empfehlung von Ursula Weidenfeld. Vielen Dank. Das Buch von Clemens Fuß heißt Wie wir unsere Wirtschaft retten, der Weg aus der Corona-Krise. Es ist bei Aufbau erschienen, 277 Seiten für 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Um die Lehren aus der Corona-Pandemie und ihre Konsequenzen geht es heute in unserem politischen Buchmagazin. Souveränes Virus, die Atemnot des Kapitalismus. So überschreibt die römische Philosophin Donatella di Cesare ihre Überlegungen zum Charakter des Virus. Wir haben sie in Italien erreicht, wo sie Professorin ist. Buongiorno, guten Tag, Frau di Cesare.
Guten Tag.
Wieso sprechen Sie im Titel Ihres Buches vom souveränen Virus und dann auch noch mit einem Fragezeichen?
Ja, ich meine, das Coronavirus hat, wir wissen, dass also sein Name von seiner charakteristischen Krone, ne? Also eine beeindruckende, eine mächtige Krone und ist ein souveränes Virus bis in seinen Namen. Und ich möchte aber vor allem seine politische Rolle unterstreichen. Das Virus überschreitet Grenzen, zieht weiter und vor allem zeigt es, wie lächerlich und grotesk jeder Souveränismus, jeder autoritäre Nationalismus ist. Ich würde sagen, wie lächerlich, aber auch wie kurzsichtig und insofern auch gefährlich. Ich glaube, souveränes Virus ist für mich auch der Name einer vielleicht unregierbaren Katastrophe geworden, die die Grenzen einer Politik aufdeckt, die immer mehr auf technische Verwaltung reduziert ist. Im Grunde genommen auch jene Politiker, die für die eigenen Zwecke das Virus ausnutzen möchten, laufen ihrerseits Gefahr, vom souveränen Virus entwohnt zu werden. Und ich beziehe mich vor allem natürlich auf Bolsonaro, Trump, Orban. Und die Frage ist also, wird das Virus die Nationalisten mit ihrer immunitären Logik des Ausschlusses verstärken? Oder wird es zeigen, dass wir alle uns nur durch wechselseitige Hilfe retten können?
Inwiefern gerät denn für Sie durch das Virus die Ungleichheit stärker in den Fokus? Das ist ja ein Akzent, den Sie setzen. Sie nennen auch eine ganze Reihe von Beispielen. Die Obdachlosen in Las Vegas, die Flüchtlinge in Lesbos und auch die Wanderarbeiter in Indien. Und Sie verwenden dann den Begriff der immunitären Demokratie. Können Sie das noch erläutern?
Ja, also ich denke, das Virus hat eine gefestigte Situation verschärft, die plötzlich in allen ihren dunklen Aspekten deutlich zutage tritt. Und durch die Brille des Virus betrachtet, erweist sich die Demokratie der westlichen Länder als ein System der Immunisierung. Ich beziehe mich auf die latente Diskriminierung, die stets am Werk ist. Ne? Angst vor dem anderen, vor dem Fremden, dem Migranten. Und im Grunde, die Immunität wird den einigen vorbehalten und den anderen, den Ausgesetzten, vorenthalten. Und man wünscht Pflege, Fürsorge und vor allem gleiche Rechte für alle. Doch dieses Alle bildet eine immer stärker abgeschlossene Sphäre. Ne? Und Inklusion und Gleichheit bleiben eben leere Worte. Ne? Und die Unterschiede werden größer, die Absonderung verschärft sich. Und in diesem Sinn, es handelt sich nicht nur um Arme. Die eigentliche Grenze ist gerade in der Immunität zu suchen. Das heißt, eben dieser Unterschied zwischen denjenigen, die geschützt sind und denjenigen, die eben ausgesetzt sind. Und das Problem ist für mich eben die Frage, ist eine immunitäre Demokratie weiter noch eine Demokratie?
Und Sie haben dann ja noch einen Aspekt, den Sie in diesem Zusammenhang erwähnen, dass Sie nämlich von der Pandemie als einem Zustand der Atemnot sprechen. Also dieses Immunitäre erfordert offenkundig auch immer einen ganz starken, eiligen Kraftakt. In welchem Sinne reklamieren Sie denn dann, Frau Di Cesare, das Recht zu atmen? Was meinen Sie damit?
Ja, ich glaube, Sie haben recht, wenn Sie sagen, es ist in der Tat eine Atemkatastrophe, ne? Weil wir wissen, das Virus zielt auf den Atem ab und führt leider auch zu einem grauenvollen Tod. Aber auch hier sehe ich eine gewisse Kontinuität, und zwar eben mit der Asphyxie unseres Lebens, das seit Jahren eine unerträgliche Spannung und extreme Erregung ausgesetzt ist. In diesem Sinn also spreche ich vom Zeitalter des Kapitalismus, wo eben sich keiner der Zeitökonomie entziehen kann. Auf einmal denke ich, gerade durch die Pandemie nimmt der Atem eine bislang unbekannte Bedeutung an. Wir wissen, der Atem bildet das Symbol der Existenz. Existieren heißt eben atmen. Nichts wäre natürlicher, nicht sinnbildlicher irgendwie. Trotzdem ist der Atem schon seit dem letzten Jahrhundert eine Zielscheibe. Man denke natürlich an den Einsatz von Giftgas. Ne? Also im Grunde ist es eine Manipulation der Luft seit schon dem 20. Jahrhundert. Und ich glaube, niemand hätte sich diese Atemkatastrophe vorstellen können, die eben sich jedoch vor dem Hintergrund dieser beunruhigenden Kontinuität abzuzeichnen scheint. Und die Luft, denke ich, hat für uns seit langem schon ihre Unschuld verloren. Und jetzt aber gerade in diesem Kontext der Pandemie lernen wir, wie wichtig die Atmosphäre ist, aber wie auch die Atmosphäre für uns inzwischen eben unbewohnbar und unatmbar geworden ist.
Mhm. Wenn die Not so groß ist, dann müsste das doch eigentlich auch die Chance bieten, alles neu zu denken, die Gesellschaft neu zu denken, den Markt neu zu denken. Welche Zukunftsszenarien können Sie sich vorstellen? Bietet sich da auch eine Chance?
Es ist schwierig, natürlich eine Antwort zu geben. Ich glaube, zum ersten Mal hat ein Virus die Zivilisation der Technik paralysiert. Ne? Und noch bis gestern konnten wir uns allmächtig fühlen mit unserem Primat der Zerstörung. Ja? Und jetzt wissen wir, ein Virus kann uns von unserem Thron verdrängen und wir sind äußerst verletzlich. Also die Vorstellung einer absoluten Immunisierung ist ausgeschlossen. Ne? Wenn wir uns nicht in Vakuumräume zurückziehen wollen, dann müssen wir lernen, mit Viren, Bakterien zusammenzuwohnen. Ne? Mit diesen, sagen wir, Mitbewohner, die eben unsere Atmosphäre bedrohen. Ich denke, das Virus der Atemlosigkeit, es lehrt uns, dass das wertvolle Gut der Atemluft zu schätzen. Ne? Denn die Luft ist im Grunde genommen viel mehr als die Erde, unser Lebensraum.
Vielen herzlichen Dank, Donatella Di Cesare. Im Detail nachlesen kann man Donatella Di Cesares Thesen in ihrem Buch Souveränes Virus – Die Atemnot des Kapitalismus. Es ist erschienen bei Konstanz University Press, 115 Seiten für 18 Euro.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.